Ich glaube einfach, dass da andere Interessen im Spiel sind und man sie einfach fortputzen
will. So dumm können nur die Bürgerlichen sein.
Wir haben bei uns in der Familie auch mal eine Hexe gehabt.
Es ist wirklich eine Hexenjagd, die man da unternimmt.
Das geht einfach nicht. Pointiert politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Stefanie Gardemann und Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Es ist eine Politaffäre, wie sie die Schweiz selten sieht und man eigentlich nur aus House of Cards kennt. Die Causa Valérie Dittli, die mischt zurzeit die politische Landschaft im Kanton Waadt ordentlich auf. Und da stellt sich eigentlich aber auch die Frage, geht es in diesem Fall wirklich nur um Steuersenkungen und Amtsgeheimnisverletzungen oder geht es nicht eigentlich im Kern darum, eine Senkrechtstarterin in Senkel zu stellen? Über das reden wir bei Nebelspalterinnen. Politisch, pointiert, persönlich. Der Podcast mit der Stefanie Gardemann oder Camille Lotte. Der ganze Sachverhalt um die Valérie Dittli, es ist ja enorm, wie sie im Moment in der WD ist, aber er ist unglaublich konfus. Gami, um was geht es eigentlich?
Ich probiere mal da ein bisschen Klarheit reinzubringen, und zwar die Valérie Dittli. Sie ist Finanzvorsteherin im Kanton Waadt und ihr wird vorgeworfen, Steuerveranlagungen von einzelnen Steuerzahlern gegen ihre Kompetenz annulliert zu haben. Der Hintergrund für das Vorgehen ist die sogenannte Vermögensteuersbremse. Die sollte eigentlich dafür sorgen, dass vermögende Steuerzahler nicht über eine bestimmte Grenze hinaus belastet werden. Doch eine Gesetzesänderung hat aber zur Folge gehabt, dass manche Betroffene seit dem Jahr 2022 mehr Steuern zahlen, als sie Einkommen haben. Betroffen davon sind Unternehmer, wo das Vermögen an die Firma gebunden ist. Und jetzt wirft man ihr eben vor, für die Annullierung von dieser Steuerveranlagungen ihre Kompetenz überschritten zu haben.
Es ist ja eigentlich schon noch krass, weil ich finde, es fängt schon mal bei diesem Gesetz an. Du zahlst mehr, als das du eigentlich hast. Und eigentlich, im Endeffekt, ist das wie eine Enteignung. Also es ist Wahnsinn.
Dass das wie irgendwie auch niemandem so richtig aufgefallen ist, dass es Leute gibt, die tatsächlich noch wollen, im Kanton Waadt unternehmerisch tätig sind und dass bei ihnen das dazu führt, dass sie mehr Steuern zahlen, als sie Geld einnehmen über das Einkommen, würde ja grundsätzlich bedeuten, die müssen ja einen Teil von ihrem Unternehmen liquidieren, um die Steuern zu zahlen. Das Ganze ist wirklich total abstrus. Aber vielleicht zurück, wenn wir zurückkommen so auf die Causa Valérie Dittli. Was ist denn noch passiert? Es gibt einen Untersuchungsbericht. Der ist am Freitag von einer Woche vorgestellt worden und es geht eben genau um die Vorwürfe. Jetzt, wieso ist der Bericht so brisant? Verfasst hat der Bericht Jan Studer, Jean Studer, ein ehemaliger Neuenburger SP-Politiker und ehemaliger Bankratspräsident der Nationalbank. Er betont, es sei weder eine administrative Untersuchung noch ein Rechtsgutachten, es sei lediglich eine Analyse. Aber, wie die NZZ aufdeckt, schafft er mit Juristen zusammen und macht aber auch schwerwiegende juristische Bewertungen in seiner Analyse. Er meint, ihres Departement habe eben keine Kompetenz, bei Steuerentscheiden zu intervenieren und dass sie damit nicht nur den institutionellen, sondern auch den rechtlichen Rahmen von der Zuständigkeit eben nicht respektiert hat. Und er haut noch obendrauf auf die Nachfrage, sagt er, die Intervention sei ein Erdbeben, eine komplett inakzeptable Einmischung. Und ich frage mich, wie kommt man als Regierung auf die Idee, so eine Person zu engagieren?
Rein sachlich, inhaltlich macht er ja eigentlich noch Sinn. Er kommt raus bei Banken, bei Finanzen. Aber was ich schon finde, geht nicht, er ist ein SP-Politiker. Und die SP hat sie ja schon lange auf der Abschussliste. Und das hat einfach, finde ich, wirft Fragen auf an Professionalität an dieser Regierung. Du musst doch als Regierung das Interesse haben, dass man das im Stillschweigen, nicht so wie es jetzt passiert in aller Öffentlichkeit, dass man das untersuchen und nachher mit einem ordentlichen Untersuchungsbericht, mit einer juristischen Abklärung, tut sagen, was falsch gelaufen ist und ob überhaupt irgendetwas Illegales passiert ist oder nicht, weil das ist ja bis heute nicht klar.
Vor allem, dass man nachher wirklich wörtlich sagt, die Intervention sei ein Erdbeben, es sei eine inakzeptable Einmischung, das ist natürlich ein eine unglaubliche Anschuldigung. Und dann muss man sich schon überlegen. In dieser Regierung hat man sich entschieden, den Bericht in Auftrag zu geben. Sie hat dem gemäss Medienbericht auch zugestimmt. Ich frage mich an dieser Stelle immer, ja, hat sie dem wirklich so ganz freiwillig gestimmt? Ich habe das Gefühl, sie hat gar keine andere Wahl gehabt. Aber dass man als Regierung, und es ist eine bürgerliche Regierung, zu dem kommen wir nachher später noch ein bisschen, sich entscheidet, jemanden von der SP für das anzustellen, ich meine, so dumm könnten nur die Bürgerlichen sein. Hätte jetzt nämlich jemand von der Linken so, wären so Vorwürfe gegen jemand von der Linken da gewesen, meinst du, man hätte in einer linken Regierung zugestimmt, dass irgendjemand von der FDP, von der SVP das untersucht? Niemals. Und das ist das, was für mich ein bisschen reinpasst, dass man da wirklich die Valerie Ditti auf der Abschussliste hat, dass sogar Bürgerliche zustimmen, da jemand aus der SP zu holen, um wirklich das Ganze nachzugehen.
Und warum hat man sie auf der Abschussliste? Oder? Valerie Ditti, ihren Hintergrund finde ich sehr interessant und auch sehr faszinierend, weil sie ist 31 und kommt eigentlich aus dem Kanton Zug und hat vorher noch nie ein politisches Amt gehabt und hat einfach eine Mitte gegründet, also im Kanton Waadt, ist noch Studentin im Kanton Waadt, hat die Partei präsidiert und ist nachher in die Regierung gewählt worden. Und der Kanton selber, also das Kantonsparlament, hat ja keine Mitte-Politiker. Und sie ist wahrscheinlich ein starker Charakter. Sie hat ja jetzt die Steuerreformen wollen durchbringen, weil warum? Der Kanton ist ja als Hintergrund auf dem Steuerranking auf Platz 26 von der Kanton. Also das absolute Schlusslicht, dass dort überhaupt noch irgendjemand wohnen will, ist mir ein kleines Rätsel in Anbetracht von dieser Steuerlage und sie haben ein unglaublich grosses Finanzloch. Und sie hat jetzt endlich mal Lösungen auf den Tisch bringen.
Und vor allem Lösungen sind ja dringend nötig. Du hast gerade den Kanton Waadt angesprochen. Und zwar 87% der Vermögenssteuer, wir reden hier von 800 Millionen Franken, die wären gemäss Analyse genug mobil, um den Kanton zu verlassen. Und dem Kanton geht es so schlecht, dass die im Jahr 2025 aus dem Finanzausgleich 118 Millionen bekommen haben. Also es ist wirklich klar, dass man etwas unternehmen muss. Und Valerie Ditti zum Hintergrund, sie hat etwas dagegen unternehmen. Und zwar hat sie eben eine rasche Lösung gesucht für das Steuerproblem. Sie hat nach 6 Monaten hunderte Mails und dutzende Sitzungen immer noch keine Antwort von ihrer Verwaltung bekommen für eine mögliche Lösung, dass eben die Leute nicht mehr Steuern zahlen, als sie Einkommen haben, wenn sie ein Unternehmen haben. Daraufhin hat sie ein externes Rechtsgutachten bestellt, wo eben sagt, Annullierung von diesen Steuerentscheiden, die sagen in Ordnung, das können wir machen. Ebenfalls ist sie in die Regierung gegangen, um das Problem zu lösen. Und zwar hat sie die Vermögenssteuersätze relativ rasch senken. Was ist passiert? Man hat sie in einer bürgerlichen Regierung hat man die Frau auflaufen lassen und sie ist mit dem nicht durchgekommen. Was ist nachher passiert? Sie hat angeblich, das sind wir uns nicht sicher, mit externen Personen ein Treffen organisiert durch ihre Chefs, also mit von ihren Chefbeamten, wo eben schon lange so eine Senkung fordert, um da den Austausch zu haben. Also man sieht, die Frau will das Problem angehen, aber wird von allen im Stich gelassen und jetzt hängt man sie an dem auf, für das, dass sie will, dass die Gelder in dem Kanton bleiben.
Und da stellt sich ja irgendwann schon die Frage, warum will man sie aufhängen? Weil das ist eigentlich alles ein bürgerliches Anliegen für das, wo wir alle einstehen, von Mitte bis zur SVP, dass wir weniger Steuern wollen, vor allem in so Steuerhöllen wie zum Beispiel der Kanton. Aber wahrscheinlich aus zwischenmenschlichen Partikularinteressen, weil sie im Weg ist. Sie ist aus dem Nichts. Ist sie in die Regierung reingekommen, sie kommt nicht mal ursprünglich aus dem Kanton Waadt. Eine junge Frau, 31, die das hat geschafft. Ja, ich glaube, einfach beschleicht mich ein bisschen das Gefühl, dass da andere Interessen im Spiel sind und man sie einfach fortputzen will.
Ich muss mir das vorstellen, wie lächerlich die ganze Sache ist. Sie hat auch ein Interview gegeben in der Sonntagszeitung und ich habe so ein paar Aussagen von ihr zusammengelassen. Gesammelt. Und eben ein Vorwurf ist auch, dass sie einen Spitzenbeamten eben dazu beauftragt hat, eben mit externen Leuten da in Kontakt zu treten für die mögliche Steuersenkung, damit das Problem endlich gelöst wird. Da tut man ihre Amtsgeheimnisverletzung ja, unterstellen. Und sie sagt zum Beispiel, sie sei nie angehört worden zu dieser Sache, ob sie tatsächlich eben den Spitzenbeamten zu dem Treffen gebracht hat. Sie hat auch Vorwürfe natürlich an Studer, der eben den Bericht verfasst hat, er von der SP, indirekt auch an die Regierung. Sie sagt, das ist eine Manipulation von der öffentlichen Meinung. Es verletzt sie auch der Rechtsstaat und natürlich ihre Unschuldsvermutung, weil das Ganze wird ja in einer Öffentlichkeit ausgetragen und wie man jetzt eben auch erfährt aus dem Interview und Aussagen von ihr, dass man sie eben zu wesentlichen Punkten überhaupt nicht angehört hat. Und das frage ich mich doch, was sagt das auch über die Regierung aus?
Es wirkt alles sehr unprofessionell und wir wären ja eigentlich ein Rechtsstaat. Das wirft für mich schon grosse Fragen auf, vor allem du hast es ja schon gesagt, man hat eine bürgerliche, mehrheitliche Regierung, die ja genau für diese Prinzipien einsteht, Rechtsstaatlichkeit, tiefe Steuern und so weiter. Die Regierung, wenn wir es genau anschauen, besteht aus 3 FDPler, ihre, eine Mitte-Person, 2 SPler und 1 Grüne. Es hat einen Schönheitsfehler, es ist kein SVP da drin, aber lassen wir das. Und die bürgerliche Mehrheit, die stellt sich jetzt gegen sie und das finde ich einfach schon noch krass.
Vor allem muss ich überlegen, als bürgerliche Mehrheit, ob man da nicht einen unglaublichen Fehler macht. Man hat so eine knappe Mehrheit und die Frau ist Züngli an der Waage und die FDPler unterstützen das Ganze, anstatt sich irgendwie hinter sie zu stellen und sie zu verteidigen. Weil was ist natürlich die Folge daraus? Die haben bald wieder Wahlen. Wenn ich richtig bin, im 27 oder im 26 hat man Wahlen. Man riskiert, die Mehrheit zu verlieren. Und was da für Interessen dahinter sind, ist unglaublich. Weil ich muss wissen, was die kennen zum Beispiel kein Amtsenthebungsverfahren wie in Genf. Also man kann sie nicht absetzen, sondern sie kann nur bei der nächsten Wahl nicht wiedergewählt werden. Ihr Rücktritt, der wird schon verlangt von der jungen SP aus dem Kanton. Dann natürlich, du hast es angesprochen, es fehlt die Unterstützung von der Mitte, weil die sind im Kantonsparlament nicht vertreten. Die junge Mitte wenigstens hat sich hinter sie gestellt. Aber ich muss mich schon fragen, was läuft falsch mit dieser FDP, dass man sie da nicht unterstützt, dass man sie nicht verteidigt, sondern man entschließt sich ja, an die Pressekonferenz zu kommen und dass man an dieser Pressekonferenz all zusammen reinlaufen und sie muss alleine reinlaufen, da schickt man damit eigentlich ein Zeichen, das unglaublich heftig ist und nichts mit dem bürgerlichen Schulterschluss zu tun hat.
Definitiv. Und abgesehen von der Unprofessionalität von der Regierung kommt noch die ganze Medienberichterstattung dazu. Oder? Es wird alles in den Medien ausgetragen, sogar zwischenmenschliche Dispute. Also die eine Regierungsrätin hat sich ja eigentlich auch angefeindet mit der Valérie Dittli an der Medienkonferenz. Und sorry, das geht einfach nicht. Es ist natürlich klar, dass es ein öffentliches Interesse gibt an diesem Fall. Das ist logisch, vor allem dann, wenn illegale Sachen sind. Aber die Untersuchungen und all das Zwischenmenschliche, das muss unbedingt intern bleiben. Weil der Einzige, der das hilft bei den Wahlen, sind die Linken. Weil sich dann die Leute denken, ja, die Bürgerlichen haben es nicht im Griff, sie sind unprofessionell, sie tragen alles in der Öffentlichkeit aus. Und nachher hat es wieder eine linke Regierung. Und dann, ich weiss auch nicht, der Kanton wird nachher noch die grössere Steuerhöhle, als es jetzt schon ist, wenn das noch möglich ist, oder?
Was mich in der Berichterstattung, das eine, was mich so ein bisschen schockiert, sind die Angriffe auf sie, dass sie eine junge Frau ist. Oder? Man schreibt, dass es grundsätzlich fast unverantwortungslos war, dass man ihr das Departement gegeben hat. Da muss ich sagen, ja, wenn man das kritisiert, dann muss man die Regierung kritisieren, wo ihre Regierungskollegen, die ihr überhaupt das Amt gegeben hat. Andererseits, der Wähler hat sie wollen und hat ihr das Vertrauen gegeben. Also ganz für mich eine schwierige Anschuldigung. Und wer sich aus meiner Sicht dort komplett in der Berichterstattung blamiert, ist die NZZ. Die hat nämlich am Freitag einen Kommentar rausgelassen. Und zwar ist der Titel «Valérie Dittlis Lage ist unhaltbar. Sie sollte Konsequenzen daraus ziehen». Was ist nachher eine Konsequenz für die NZZ? Der Rücktritt sei für sie unausweichlich. Und da muss ich sagen, liebe NZZ, da liegt der komplett falsch. Weil wenn man sich die Berichterstattung von der NZZ anschaut, zu der Valérie Dittli, es hat schon im 23. wie man das gerne in den Medien nennt, eine Affäre gegeben, in dem Sinne eine politische Affäre. Und zwar ist es darum gegangen, wo sie ihren Steuersitz gehabt hat während der Wahlen und wo sie noch im Studium war, weil der Entzug war. Auch dort hat es einen Bericht gegeben, wo sie entlastet hat, dass das nicht ein Verstoß ist. Also alles in Ordnung. Und dort hat man als NZZ erkannt, dass die Linke jetzt sich einschiessen auf die Valerie Dittli und dass es sozusagen ein Kampf ist und man weiss, es geht um Mehrheiten, hat man das in der NZZ erkannt. Und jetzt steigt man genau aufs Gleiche obendrauf, anstatt wirklich die Bürgerlichen in dieser Regierung zu kritisieren, die sie sollten verteidigen sollten. Weil eben, es geht um eine bürgerliche Mehrheit, es geht darum, dass sie etwas gegen die Steuern unternehmen will. Aber die NZZ für mich in dem Punkt, ja, liegt völlig falsch.
Definitiv. Ich finde es auch unverantwortungslos, was die NZZ, also der Kommentar, der geschrieben worden ist von einem NZZ-Journalist in der NZZ zur Valerie Dittli. Weil es gibt immer noch die Unschuldsvermutung. Es ist nicht klar, ob sie illegal gehandelt hat. Und ich glaube, rein juristisch gesehen ist das nicht schwarz-weiß, sondern kann man so und so sehen, wie es ja noch häufig ist. Und das steht erst noch aus. Und nachher finde ich den Vorwurf auch ziemlich frech, dass sie unfähig ist in diesem Finanzdepartement. Sie ist immerhin Juristin. Natürlich hat das nicht viel mit Zahlen zu tun, aber sie hat doch auch ein gewisses Know-how, wie die ganzen Prozesse funktionieren. Sie wird sich sicher eingelesen haben. Und für irgendetwas hast du auch Angestellte, Generalsekretär, die all die Dossiers verstehen und die denken, sie ist definitiv eine gescheite Frau. Und es gibt andere Finanzvorsteher in anderen Kantonen, wo ich mich eher würde fragen, ob sie es im Griff haben. Und da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, ob denn nicht hier, obwohl die NZZ immer auch junge Frauen gepusht hat in der Politik, hier so ein bisschen war, ja, ist eine junge Frau, sie wird sowieso nicht verstehen. Und das ist das, was mich sehr, sehr ärgert über den NZZ-Kommentar, weil ich es schlicht einfach ein bisschen frech finde.
Angefangen bei der NZZ, aber grundsätzlich, wenn junge Frauen von den Medien für ihr Fehlverhalten angeprangert werden, dann geht es keine Sekunde und es gibt irgendwelche Frauenkomitee und Politikerinnen und, die die Frauen verteidigen. Feministinnen, die sich einsetzen. Doch, wir wissen es langsam aus genug Erfahrung, die linken Feministinnen sind genau die, die das eben nicht machen. Bei jeder von ihnen, die kritisiert wird, redet man von einer Hexenjagd und das macht man nur, weil sie eine Frau ist. Man geht gegen all vor. Es ist der Vorwurf von Sexismus relativ schnell im Raum. Aber wenn es dann um eine bürgerliche Frau geht, wenn es um das Thema Steuern geht, dann frage ich mich, ja, wo bleiben denn all die Feministinnen, die sich jetzt für sie einsetzen und sie verteidigen? Weil bis jetzt habe ich gar niemanden gehört.
Ich gehe nicht. Und es ist, wie du sagst, es ist mega bezeichnend. Nehmen wir doch den Fall Sanja Ameti. Sie hat ja, das war letztes Jahr, hat sie ja mit einer Pistole auf ein Maria- und Jesus-Bild geschossen. Und dann ist man auch gegen sie vorgegangen. Man hat Kritik geäußert, es hat ein Strafverfahren gegeben. Und dann irgendwann ist der Vorwurf sehr laut geworden, ja, man dürfe sie nur so kritisieren, weil sie eine junge Frau ist. Und hier, wo ich finde, wo wirklich eine Hexenjagd stattfindet, weil man es jetzt schon mehrmals probiert hat und sie ist erfolgreich, sie zieht wirklich bürgerliche Politik durch, ob sie illegal gehandelt hat oder nicht, das soll man abklären. Und das macht jetzt die Staatsanwaltschaft auch, aber dann soll man warten, bis die Berichte rauskommen. Und bis dahin, finde ich, erinnert es mich sehr, wir haben bei uns in der Familie haben wir auch mal eine Hexe gehabt. Und ja, hat einen Hexenprozess mal lesen können. Und ganz ehrlich, es kommt mir ziemlich ähnlich vor.
Du droppst das einfach so, by the way. Wir haben in der Familie eine Hexe mit einem Hexenprozess.
Ja, es erklärt vielleicht auch bei mir vieles. Ich weiss es nicht. Aber ja, wir haben bei uns, und es ist total interessant, weil es wirklich noch gut dokumentiert ist, wie sie auch einfach nicht angelost worden ist. Die Öffentlichkeit hat ihre Meinung gebildet, unausweichlich gewesen, und sie ist dann am Ende ja hingerichtet worden.
Es ist wirklich für mich eine Hexenjagd, die man da unternimmt gegen die Valerie Dittli. Und auch wirklich der Eindruck, man will ihr nicht zulassen oder man fragt sie erst gar nicht in dem. Und dann so schnell den Vorwurf von der Unfähigkeit in den Raum stellen. Wo ich auch muss sagen, wo sind da auch die Mitte Frauen? Dann habe ich lange überlegt, wo sind die? Und dann ist mir eingefallen, gut, im Moment meldet die sich ja einfach gar nicht mehr, weil nach dieser Geschichte bei den Bundesratswahlen, ich habe auch in dem Podcast schon mit dem Lukas Golder und mit dem Claude Lanchon darüber geredet, wo man ja als Mitte-Frauen unbedingt darauf gedrängt hat, dass man eine Bundesratskandidatin will. Und nachher hat man keine parat gehabt. Dann hat es ein Kommunikationsdebakel gegeben mit Korrigendum und man hat nicht mehr dürfen reden und. Muss man sagen, jetzt wäre eigentlich der Moment gewesen, wo ihr euch wieder könnt mal positionieren und sagen, wir haben die Kommunikation im Griff. Und zwar, wir reden das mit den Frauen, stehen wir ein für die Valerie Dittli und sie verteidigen. Aber auch da ist nichts passiert. Aber es wäre für mich der perfekte Moment gewesen für die Mitte-Frauen, um sich das ein bisschen rehabilitieren nach dem Debakel bei den Bundesratswahlen.
Definitiv. Und ich glaube, was auch wichtig ist, oder wenn sie tatsächlich Fehler hat gemacht, dann soll sie ja herstehen und Konsequenzen ziehen. Aber solange da nichts bewiesen ist, ist einfach in dubio pro reo und müssen auch ihre Parteikollegen ihr helfen. Ich meine, sie hat viel für die Partei erreicht. Sie ist als junge Frau mit 31 in der Waadtländer Regierung gewählt worden. Also schafft auch nicht jeden, oder?
Und vor allem, sie hat den Sitz geholt, oder? Sie hat den Sitz erobert, genau. Und ist als Politstar gefeiert worden. Aber das ist immer so, gell? Ich habe so den Eindruck, man lauert auf die Fehler der angeblichen Politstars. Und das sind die, die schnell aufsteigen, die will man dann auch möglichst mit grossem Karacho wieder zu Fall bringen, wo man bei anderen nicht machen würde. Und das ist für mich so ein Unterschied, den ich beobachte zwischen Links und den Bürgerlichen. Wenn bei den Linken ja jemand einen Fehler macht, oder? Gibt es einen Medienbericht, logisch. Und was macht man dann? Dann sagt man, wir müssen das zuerst mal untersuchen. Dann tut man nicht mehr kommunizieren und dann redet aber auch niemand mehr bei den Linken. Und dann nach 3-4 Wochen kommt dann irgendwie so ein Bericht, so eine kurze Medienmitteilung. Wir haben das intern besprochen. Person XY hat ihre Fehler eingesehen und bereut das. Und wir arbeiten jetzt zusammen wieder konstruktiv. Und die Sache ist gegessen. Aber bei den Bürgerlichen, wie du das auch schon angesprochen hast, es ist ein Debakel, tut man das öffentlich austragen und lässt sie vor versammelten Medienlandschaft ins Wasser fallen und tut. Also, es erstaunt mich eigentlich nicht nur, dass es nicht noch mehr Interviews gegeben hat, aber man hat als Bürgerliche nicht gecheckt, dass man so Sachen muss intern behandeln muss. Man wartet mal und man redet nicht, aber da wird alles öffentlich ausgetragen. Und das ist für mich der grösste Fehler in dem Sinn, wo man begangen hat, dass man als bürgerliche Regierung da sich nicht durchgesetzt hat gegen die Linken und gesagt hat, hey, das tun wir intern behandeln. Wir haben mal eine Analyse von dem Studer, eine Analyse. Es ist nicht ein Gutachten. Und dann tun wir ein anderes Gutachten, von mir aus wegen der juristischen Fragen, aber auch der institutionellen Fragen in Auftrag geben. Und wir tun das, solange das nicht passiert ist, tun wir das nicht kommentieren. Punkt. Aber nein! Nein, man macht alles anders. Es ist so unglaublich peinlich. Darum, Valerie Dittli, es tut mir unglaublich leid, dass die Unfähigkeit von dieser bürgerlichen Regierung jetzt du in voller Härte das Gefühl bekommst. Weiter, wenn man das Ganze ja analysiert, muss man sagen, was ist eine Steuerhölle? Man kann es nicht anders sagen. Und ihr Vorgänger, der Pascal Bruhli, ist ein FDPler und hat ja offensichtlich gegen das Problem nichts unternommen. Was ist die Konsequenz, dass wir eben jetzt die Probleme haben mit diesen Steuern, man zahlt mehr Steuern, als man Einkommen hat, ist, dass es in dem Kanton eine Initiative gibt, die den Steuerfuss will um 12% senken. Also wieder mal ein gutes Zeichen für die direkte Demokratie. Etwas stimmt nicht, man will handeln. Und Valerie Dittli, die hat alles unternommen, damit der Kanton ja finanziell nicht den Bach durchabgeht. Also sie hat aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Sie hat das Problem erkannt. Die Verwaltung hat das gemacht, was sie immer macht, nämlich gar nichts, also kein Problem lösen. Und sie hat dann gehandelt. Sie hat gehandelt und ist mit dem an die Regierung gegangen. Und was ist passiert? Wir haben gesehen, dass sie von der eigenen Regierung im Stich gelassen worden ist. Man hat gesehen, dass die Verwaltung, abgesehen davon, dass sie nichts gemacht hat, also kein Problem gelöst, sie hat schon etwas gemacht. Sie hat aktiv gegen Valerie Dittli gearbeitet. Ich weiss nicht, wie viel Zeit man verschwendet hat, anstatt das Problem zu lösen. Und darum muss ich sagen, die Valerie Dittli ist für mich ein liberaler Politstern. Und man kann sie nicht genug loben für das. Und sie muss den Sturm jetzt durchheben. Und dann kann man nichts anderes sehen, als sagen, die Frau hat nämlich alles richtig gemacht, sie hat das Problem gesehen und sie hat es probiert zu lösen und die anderen sind die, die es nicht wollen lösen. Darum, wie kann man dieser Frau helfen? Und das ist mein letzter Punkt, bevor wir so ein bisschen richtig Schluss gehen, nämlich die betroffenen Unternehmer, die ja eben die Steuerrechnung bekommen haben, die gottlos ist, die sollten sich jetzt öffentlich melden. Und die sollen die Regierung für ihre Untätigkeit anprangern, sagen, dass sie wegziehen, Naming and Shaming betreiben, um diese Frau zu unterstützen, wie sie hat es gesehen, der Rest hat es nicht gesehen oder nicht wollen gesehen oder sogar zu ihren Ungunsten aktiv ignoriert. Und das verdient nichts anderes, als man das öffentlich an Pranger stellt. So, das war mein Loblied für die Valerie Tittli.
Absolut perfekt zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser können sagen, Gami. Bevor wir aber zum Schluss kommen von dieser Erfolg und hoffentlich ohne eine Lanze können brechen für die Valerie Dittli, muss ich noch auf die erste Podcast-Folge zurückkommen. Und zwar, Anni hat dort gesagt, die bürgerliche Stadt ist Bellinzona.
Nein!
Ich bin Gott sei Dank durch gute und aufmerksame Zuhörer darauf hingewiesen worden, dass das Lugano ist und nicht Bellinzona. Ich muss, glaube ich, nochmal in Geografieunterricht. Und was natürlich so ist, ich einfach nicht erwähnt habe, weil halt Thun keine Universität hat. Thun ist natürlich auch sehr eine bürgerliche Stadt, wo wir als SVP die Mehrheit haben, mit einem super Stadtpräsident Raphael Lanz. Das muss hier natürlich auch noch erwähnt sein. Es ist jetzt also tatsächlich schon wieder Zeit. Die zweite Folge ist vorbei. Und hier an dieser Stelle an Valerie Dittli, hab durch. Und ihre Unterstützer sollen jetzt für sie in die Bresche springen. Und wir werden das sicher weiterhin verfolgen. Und hoffentlich ihr uns auch. Und in dem Sinn, bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Gami Lotte. Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.